Leitmedium mit Thorsten Landsberg und Jennifer Fratschek.
Willkommen bei Leitmedium. Vor 5 Jahren hat in Berlin die Tempelhofer Freiheit eröffnet. Das Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof ist seitdem über die Stadt hinaus zum Synonym geworden für den Erhalt städtischen Freiraums und Skepsis gegenüber politischer Stadtentwicklung. Über diese und andere Themen wollen wir heute sprechen mit unserem Gast, dem Stadtforscher André Holm. Hallo, Herr Holm.
Hallo.
Bevor wir loslegen, stellen wir Sie unseren Hörern kurz vor.
André Holm ist Stadtsoziologe und Aktivist. An der Berliner Humboldt-Universität forscht er zu Gentrifizierung, Wohnungs- und Stadtpolitik. Er war in der Hausbesetzerbewegung und in Mieterinitiativen aktiv. Seine Nähe zur linken Szene brachte dem heute 44-Jährigen auch schon Ärger ein. 2007 saß Holm einen knappen Monat in Haft. Er stand in Verdacht, Mitglied der als terroristisch eingestuften militanten Gruppe MG zu sein. 2010 wurde das Verfahren eingestellt. Über Verdrängung, Räumungen und Regeln im städtischen Zusammenleben sprechen wir jetzt auf Leitmedium. Herzlich willkommen, André Holm.
Herr Holm, mal eine banale Frage zum Einstieg. Ist es eigentlich egal, ob man Gentrifizierung oder Gentrifizierung sagt?
Das ist so ein bisschen die Sprachpolizei, die da im Hintergrund steht. Das ist ja ein englischer Begriff, von daher würde ich eigentlich Gentrification sagen. Mir rutscht aber auch manchmal so eine denglische Form wie mit dem Gentrifizierung. Aber eigentlich ist das korrekt, wenn man Gentrifizierung sagt und sagt, das haben wir jetzt eingedeutscht oder wir benutzen das als Gentrification, dann würde ich es im Text zum Beispiel auch klein schreiben allermeistens.
Für den Begriff gibt es eine gängige Definition. Menschen mit geringem Einkommen und guter Bildung ziehen in Stadtteile, die sie sich leisten können und bleiben dort auch wohnen, wenn sie Geld verdienen und sich die Lebenssituation ändert. Beispielsweise, wenn sie beruflich aufsteigen und Kinder bekommen. Die Umgebung reagiert, es eröffnen Cafés, die Einzelhändler ziehen ab, die Klientel kauft schließlich sowieso nur im Internet. Ist der Begriff Gentrifizierung damit umfassend umschrieben oder geht der Prozess darüber hinaus?
Das spiegelt, glaube ich, das Alltagsverständnis von dem Begriff ganz gut wider. Da wird ja viel auch von den Künstlerinnen und Studierenden, die so Viertel aufwerten und Image verändern, gesprochen. Und das hat aber relativ wenig zu tun mit der wissenschaftlichen Debatte, die viel hartherziger einfach nur von Verdrängung spricht, die infolge von Aufwertungsprozessen stattfindet. Und die Übertragung dann in so eine Alltagstauglichkeit des Begriffs würde eigentlich voraussetzen, dass wir uns fragen, was für Aufwertungsprozesse sind das denn? Und wenn wir da ganz ehrlich sind, dann steigen die Mieten auch ohne symbolische Aufwertung durch sogenannte Pioniere oder Künstlerinnen oder Studierende. Und es gibt halt auch Viertel, in denen das gleichzeitig passiert. Ja, da wäre vielleicht in Berlin und Neukölln ein ganz gutes Beispiel, wo man mit dem gestärkten immobilienwirtschaftlichen Interesse gleichzeitig so einen kulturellen Wandel beobachtet. Aber wir haben auch ganz andere Gebiete, in denen im Prinzip keine Galerien und keine Kunst- und Kulturszene, keine Subkultur dafür verantwortlich ist, dass die Mieten steigen. Und insofern würde man in so einer Engfassung eigentlich sagen, es gibt eine neue Ertragserwartung. Ja, wissenschaftlich ist es dann immer die Rent Gap, also die Ertragslücke. Und wenn die geschlossen wird, dann müssen all die mit wenig Geld ausziehen. Und das heißt, das ist auch ein Begriff oder ein Konzept, was unmittelbar, und das unterscheidet es von vielen anderen eher beschreibenden wissenschaftlichen Konzepten, unmittelbar an Konflikten ansetzt, weil es immer die sozialen Kosten von Stadtentwicklungsprozessen mit einpreist. Ja, deshalb ist es auch so beliebt von sozialen Bewegungen oder vielleicht auch von Journalistinnen, das aufzugreifen und zu sagen, so, das ist ja mal ein spannender wissenschaftlicher Begriff, der gleich eben auch eine Polarisierung hervorruft und eine Positionierung eigentlich auch erfordert. Ja, das ist ja, also bist du für oder gegen Gentrification? Das ist das, was dann häufig gefragt wird, wo man ganz selten jemand findet, der sagt, na, finde ich total prima, dass die Armen verdrängt werden, aber der Prozess findet trotzdem statt.
Okay, und aus wissenschaftlicher Sicht läuft die immer gleich ab?
Na, in dem Moment, wo ich jetzt diese sehr sozusagen allgemeingültige Definition von Aufwertung, die zu Verdrängung führt, benutze, da kann man sich natürlich vorstellen, dass es unglaublich viele Varianten von Verdrängung als auch von Aufwertung gibt. Also wir haben jetzt den einen Begriff ja schon so ein bisschen beschrieben, der ist in der deutschen Debatte sehr beliebt, also mit diesen Phasenmodellen, wo man sagt, zuerst kommen die Pioniere, die das Viertel kulturell und symbolisch verändern und dann wecken diese Veränderungen dann das Interesse von tatsächlichen Wirtschaftsakteuren, die ihr Geld ins Gebiet bringen, modernisieren und dann steigen die Mieten so stark, dass sowohl die Altbevölkerung als auch die Künstlerinnen ausziehen müssen. Ja, und dann hat man so dieses Pionierparadox, von dem dann immer gern die Rede ist. Und wir haben aber auch gerade international ganz viele Beispiele, wo ganz ähnliche Prozesse der Verdrängung durch Neubauten ausgelöst werden. Wir haben Beispiele, in denen das völlig ohne Investition in die Bausubstanz stattfindet. Das hat ein Kollege in Brüssel als erstes entdeckt, der gesehen hat, dass so vor allen Dingen Mittelschichtsjugendliche, die vielleicht studieren, bereit sind, sehr, sehr hohe Mieten in so einem migrantisch geprägten Viertel zu bezahlen und damit die ursprüngliche Bevölkerung verdrängt haben, ohne dass, weiß nicht, an der Bausubstanz was getan wird. Also da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen. Und das, was in Deutschland eigentlich die verbreitetste Form der Gentrification war, ist sowas, was ich als staatlich initiierte Aufwertung bezeichnen würde. Also dass der Staat sagt, wir machen ein Sanierungsgebiet, wir setzen hier einen Steueranreiz für private Investitionen in dem Gebiet, gehen vielleicht mit Infrastrukturmaßnahmen in Vorleistung und dann rollt im Prinzip das Immobilienkapital in diese Viertel. Und das ist so das, was wir letztendlich Anfang bis Ende der 90er Jahre in Prenzlauer Berg beobachten konnten, ja, wo es die vielen Sanierungsgebiete gab, wo es zum Anfang noch so ein bisschen sozial abgefederte Programme, Förderprogramme etc. gegeben hat und dann ab Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre im Prinzip nur noch der freie Markt regiert hat und dann eben auch zu diesen extrem hohen Preisen.
Aber ist das nicht ein Prozess, also ein normaler Prozess, den es immer wieder gibt, der nur jetzt schwerer wiegt, weil es schneller geht?
Das ist eine richtig komplizierte Frage, weil wir einerseits in Städten als ein wirklich manifestes Ergebnis gesellschaftlicher Strukturen, sehr abstrakt gesprochen, eigentlich immer davon ausgehen müssen, dass es da nichts Normales und Natürliches gibt, sondern alles ist von gesellschaftlichen Verhältnissen geschaffen. Und ich habe jetzt ja schon relativ viel von Ökonomie gesprochen. Wir haben auf der anderen Seite, weiß nicht, klar, die Wohnwünsche, die sich, weiß nicht, in Beziehung zu Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen, zu bestimmten Lebensstilen entwickeln. Also das heißt, alles, was in der Stadt passiert, ist letztendlich das Ergebnis von sozialen Relationen und Strukturen, die es bei uns gibt. Also insofern erstmal eine klare Verneinung. Nein, es ist nichts Natürliches oder Normales. Und wenn wir uns aber die Art und Weise anschauen, wie Wohnungsversorgung in unserer Gesellschaft organisiert wird, eben als kapitalistischer Wohnungsmarkt mit beschränkten staatlichen Eingriffen, dann kann man sagen, Gentrification gehört zum Programm. Also das ist eine von den typischen Möglichkeiten, aus dem Immobilienbesitz mehr Geld und einen höheren Profit zu erwirtschaften. Und die andere Seite ist für Bewohnerinnen genauso unattraktiv. Das ist nämlich einfach das Desinvestieren, das nichts mehr in die Gebäude stecken, um über den Ertrag aber eine reduzierte Ausgabe einen höheren Gewinn zu machen. Und wenn wir uns anschauen, dass große Bereiche des Wohnungsmarktes so organisiert sind, dass es einer ökonomischen Rationalität unterliegt, ja, dass es also diesen Gesetzen des Kapitals letztendlich folgt, ist natürlich eine extrem prekäre Aussicht. Ja. Und die im Feuilleton oder auch in politischen Debatten dann häufig formulierte alternative Ghetto oder Gentrification, also das sind ja sozusagen so die Polarisierungen, die es dann gibt, die sind in der Konsequenz eigentlich der Ausdruck von der Art und Weise, wie die Wohnungsmarktökonomie die Stadtentwicklung bestimmt. Also die sind nicht so polemisch, also die sind polemisch gemeint, aber die haben einen realen Hintergrund und der liegt sozusagen in der Logik des Immobilienwirtschaftens.
Wer sind in diesem Prozess die treibenden Kräfte?
Wenn ich jetzt von Wohnungswirtschaft gesprochen habe, dann ist ja erstmal ein bestimmtes Prinzip, wie man mit Wohnungen umgeht. Ja, das Prinzip des Eigentums, das Prinzip, dass man aus Investitionen möglichst einen Profit erwirtschaften will. Ja, und das kann man, glaube ich, relativ anschaulich erklären, wenn wir uns selber mal kurz in die Situation versetzen. Wir würden sehr viel Geld haben und irgendjemand würde uns auffordern, das Geld irgendwo anzulegen. Dann würden wir das dort anlegen, wo man uns verspricht, dass es möglichst viel zurückgibt. So, und diese simple Logik, die funktioniert im Immobilienbereich natürlich auch. Also man investiert am liebsten dort, wo es den größten Ertrag verspricht. Und insofern halte ich nicht so viel davon, jetzt tatsächlich konkrete Akteure anzusprechen, zu sagen, so die eine Sorte von Eigentümern, die macht das stärker als die andere oder die macht es unverantwortlicher. Also da gibt es sicher Differenzierung, aber das Grundproblem liegt eher in der Logik, mit der Wohnungsversorgung organisiert ist. Und bei der Politik ist das, glaube ich, so ähnlich, obwohl es da ein größeres Maß und auch einen größeren Raum an individuellen Spielräumen oder an, weiß nicht, Parteispielräumen vielleicht gibt in den Regierungskoalitionen, dass eine staatliche Politik auf lokaler Ebene, also das, was wir vielleicht als Stadtpolitik beschreiben könnten, tatsächlich einen Einfluss auf die Investitionsbedingungen hat. Und die kann es entweder begünstigen, ja, da war jetzt das Beispiel, ich lege ein Sanierungsgebiet fest und verspreche, dass es hier Infrastrukturmaßnahmen aus öffentlicher Hand finanziert gibt und verspreche gleichzeitig, dass man einen hohen Steuerbetrag abschreiben kann. Wenn man jetzt hier investiert, dann ist das im Prinzip wie eine Magnetwirkung für private Investitionen, die sich Gewinn versprechen. Und ich könnte genauso gut mir eine staatliche Politik vorstellen, die sagt, wer hier investieren will, der muss verschiedene bürokratische Hürden überwinden, um überhaupt den Eigentumswechsel durchführen zu können. Der muss eine hohe Grunderwerbsteuer zahlen. Der hat es hier auch mit einem Amt zu tun, was nicht so einfach mal eine Baugenehmigung rausgibt, sondern das blockiert. Und dann gibt es, weiß nicht, noch Mietobergrenzen und verschiedene Verbote und Gebote, die das einschränken. Kann man also mit Politik genauso gut die sozusagen Investitionsanreize deutlich reduzieren. So, und das ist natürlich dann interessant, wenn ich sehe, dass es für diesen sozusagen eigentlich relativ einheitliche Marktlogik sozusagen verschiedene Regulationsmechanismen gibt, die auch politisch bestimmt werden. So, und deshalb ist es immer auch ein politisches Thema, ob Gentrification in der Stadt Platz findet oder sich so rasant durchsetzt. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Politik, die in Form der, weiß nicht, in der Regel der Regierenden auch deutlich sagt, wir haben so viele Zwänge, also wir haben nicht mehr genug Geld, um die Förderprogramme zu bezahlen, wir müssen uns an EU-Richtlinien halten, wir haben hier eine Bundesgesetzgebung, die im Städtebaurecht irgendwelche Liberalisierung durchgesetzt hat, wir haben gar nicht mehr die Instrumente, die wir eigentlich bräuchten. So, das heißt also, man kommt sozusagen auch nicht an den Punkt, wo man sagt, so, das ist ausschließlich der fehlende politische Wille.
Wie es aussieht, wenn diese rasante Entwicklung einsetzt oder abgeschlossen ist, das können wir beobachten. Wie entwickelt sich denn ein Kiez in den nächsten 10 oder 20 Jahren, nachdem er umgewandelt wurde?
Es gibt sicher unterschiedliche Entwicklungspfade. In Deutschland haben wir sozusagen als so klassisches Alt-Gentrification-Gebiet im Prinzip München-Schwabing. Das hat genau diese Geschichte in den 70er Jahren, war das so das angesagte hippe Viertel in der Innenstadt und hat dann eigentlich ja richtig prototypisch diese Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse durchgemacht. Und da machen sich die Stadtplaner und Stadtplanerinnen inzwischen große Sorgen, weil es eine falsche Infrastruktur gibt. Also da gibt es zu viele Spielplätze und zu viele Kindereinrichtungen, obwohl da gar keine Kinder mehr wohnen. Und eigentlich bräuchte man jetzt, weiß nicht, irgendwie den Herzklappendoktor oder Zahnpflege und Pflegekräfte. Also da wird letztendlich so eine Art, also Gerontifizierung als Problem beschrieben. Und das hat letztendlich tatsächlich die Ursachen aber in diesem Gentrification-Prozess, weil diejenigen, die sich in den 80er Jahren dort angesiedelt haben, mit viel Geld vielleicht Wohnungen erworben haben, die haben sich natürlich erstmal ihr Refugium geschaffen, was sie zu dem Zeitpunkt wollten und auch selbst den Stadtteil, also ihre Umgebung mitgestalten konnten. Und gleichzeitig wird gerade wenn es mit Umwandlung in Eigentum verbunden ist, sozusagen eine gewisse Sesshaftigkeit auch ausgelöst. Also sich jetzt da von der Eigentumswohnung zu lösen, nochmal was anderes zu suchen, ist kompliziert. Wenn man in München bleiben will, dann ist es selbst für die, die jetzt in Schwabing wohnen, schwierig, eine vergleichbare Wohnung in einem anderen Stadtteil zu finden. Und das heißt, das gibt tatsächlich einen sozusagen auch messbaren Effekt, dass in den Aufwertungsgebieten die Mobilität, also die Umzugshäufigkeit, ganz rasant abnimmt und dann so eine relativ stabile Struktur entsteht, die dann eben kollektiv altert. Und wenn zum Ausgangspunkt der Aufwertung das im Prinzip eine relativ homogene Altersgruppe ist, die in das Gebiet reinzieht, ja, wir diskutieren das jetzt in Berlin, in Prenzlauer Berg beispielsweise, wo diese, weiß nicht, so Ende 20- bis 45-Jährigen einfach fast die Hälfte der also mehr, deutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, ja, viel mehr als in anderen Teilen der Stadt, dann lässt sich erahnen, wenn es denen hier gefällt und es scheint ganz vielen hier zu gefallen, dann werden die sozusagen auch in 10 Jahren 10 Jahre älter sein und in 20 Jahren 20 Jahre älter. So, und von daher also wächst dann das Viertel mit der, verändert sich quasi mit dieser homogenen und zufriedenen Bevölkerung und es wird Auswirkungen auch auf die, weiß nicht, auf das haben, was auf der Straße passiert oder wie über ein Viertel nachgedacht wird. Ja, und das sehen wir ja jetzt auch schon, dass, weiß nicht, für viele junge Leute Prenzlauer Berg nicht mehr sozusagen die Adresse Nummer 1 ist, wo man das den Abend am Wochenende gern verbringen will. Ja, und das ist, wenn man 10, 15 Jahre zurückdreht, die Zeituhr, dann sozusagen war das schon ein Ort, wo es viele Clubs gab, wo man sozusagen also als Ziel auch von außerhalb hingefahren ist, um irgendwie das spannende Berlin zu erleben. Ja, und jetzt muss man halt, weiß nicht, wo fährt man jetzt hin? Nach Neukölln oder wahrscheinlich dann irgendwann im Wedding oder so. Und das hat schon auch viel damit zu tun, dass das so eine, weiß nicht, Form der Verbürgerlichung einsetzt, die, weiß nicht, mit den Einkommen, aber auch mit den biografischen Situationen zu tun hat. Und ist ja hier auch tatsächlich relativ deutlich geworden mit so Auseinandersetzung um eine Balance zwischen, weiß nicht, den Wohnbedürfnissen nach Ruhe und Gediegenheit, ja, in einem kinderfreundlichen Umfeld und sozusagen dem ausschweifenden Nachtleben und dem Lärm, den das macht und dem Ziel- und Quellverkehr und was auch immer da auch Planerinnen für Debatten führen. Also und da sind ja Clubs auch geschlossen worden, ja, aufgrund solcher Konflikte. Und das ist schon so ein Effekt, wo man ein bisschen sieht, also in welche Richtung das geht. Und
okay, bevor wir jetzt weitermachen, hören wir uns mal in einem kurzen Einspieler ein paar Zahlen an, dazu, wie sich der Wohnungsmarkt in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Kaufen und mieten. Beides wird immer teurer, vor allem in Großstädten. Im deutschen Durchschnitt kostete eine Eigentumswohnung mit einem sogenannten mittleren Wohnwert laut dem Immobilienverband IVD im vergangenen Jahr 1.082 Euro pro Quadratmeter. Das waren 4,5% mehr als 2013. Die Netto-Kaltmiete lag bei 5,78 Euro, eine Steigerung von 2,1% gegenüber 2013. Das sind Durchschnittswerte. Einige Großstädte liegen weit darüber. Vor allem Stuttgart und München, wo mehr als 10 Euro pro Quadratmeter verlangt werden. Bei Neuvermietungen bis zu 15 Euro. In Berlin weist der Mietspiegel knapp 6 Euro aus. Auf Immobilienportalen liegen die Angebote aber eher zwischen 7 und 11. Ein probates Mittel für Vermieter, Mieten zu erhöhen, sind Sanierungen und Modernisierungen. Das können sich viele Mieter nicht leisten. Sie ziehen aus. Herr Holm, was sind denn nach Ihrer Erfahrung die gängigsten Mittel, um Mieter zu verdrängen?
Was wir in Berlin im Moment relativ viel beobachten, ist, dass insbesondere in den Innenstadtvierteln, also eigentlich in allen Quartieren, die innerhalb dieses S-Bahn-Rings liegen, vor allen Dingen mit Eigentümerwechseln ein großer Druck auf die Mieterin ausgelöst wird. Ja, und das kommt in den Zahlen ja zum Ausdruck. Die Preise für bebaute Grundstücke, die sozusagen gehen quasi durch die Decke. Und der Umsatz ist in den letzten Jahren von 3 Milliarden auf 9 Milliarden Euro pro Jahr gestiegen. Das Gesamtvolumen für den Kauf von potenziellen Baugrundstücken stagniert seit den 90er Jahren stabil, so in der Höhe von 1 Milliarde Euro. So, und das heißt, im Moment setzen sehr, sehr viele Investorinnen und Investoren darauf, Geld aus Mietshäusern zu ziehen. Und wenn sehr hohe Preise aufgerufen werden, dann ergibt sich aus der Perspektive der Investierenden ein ziemlich starker Zwang, dieses Geld zu refinanzieren. Ja, wir haben was reingesteckt, wollen es wieder haben. Mit der derzeitigen Miete kann man das nicht erzielen. Das heißt, der einfachste Weg, an einen angemessenen Ertrag zu bekommen, um die Investition zu refinanzieren, ist einen neuen Mietvertrag zu Partner zu finden oder eine Partnerin. Und das, was da stört, ist der, man muss jetzt so die Anführungszeichen in die Luft malen, weil man im Radio ja nichts sieht, ist der unrentable Mieter. Ja, und das ist ein Begriff, der mir in Interviews mit Eigentümern sozusagen auch entgegengebracht wurde, die erklärt haben, in welchem Dilemma sie da stecken, dass jetzt diese unrentablen Mieter in den Wohnungen wohnen, die im Prinzip die Möglichkeiten, die der Berliner Wohnungsmarkt gerade bietet, einfach blockieren mit ihren alten Verträgen. Ja, da muss man jetzt bis zum nächsten Mietspiegel warten und dann wieder 3 Jahre, um diese popligen 20% zu erhöhen. Und wenn ich jetzt an den Mieter raussetze, dann kann ich in den meisten Vierteln der Stadt die Miete fast verdoppeln. Ja, es gibt Gegenden und Häuser in Kreuzberg beispielsweise, wo die Neuvermietungsmiete das Dreifache der Bestandsmiete bezieht. So, und das heißt, da wissen die Mieter das Preisgeld, was ihre Verdrängung ausmacht. Und entsprechend zugenommen haben Strategien von Eigentümern, diesen Mieterwechsel, weil die sehr ungeduldig sind, tatsächlich zu beschleunigen. Und da gibt es verschiedene Strategien, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben. Eine relativ beliebte Strategie im Moment ist zum Beispiel, energetische Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Die werden auch von dieser Bundesgesetzgebung, der sogenannten NF, also die im Rahmen auch dieser CO2-Ziele der Bundesregierung gesetzt wurde, vorgeschrieben ist, wenn man an Häusern was baut. Und da sammelt insbesondere der Berliner Mieterverein, auch die Berliner Mietergemeinschaft, also die Mieterorganisation, Dutzende von Beispielen, in denen Eigentümer im Prinzip das komplette Arsenal an möglichen Modernisierungsarbeiten ankündigen. Und das hat für einen Eigentümer den Reiz, dass, wenn der Mieter sagt, ich will eigentlich gar keine Modernisierung dulden. Ja, normalerweise im Mietrecht ist es so, dass eine Modernisierungsmaßnahme der Zustimmung des Mieters und der Mieterin bedarf. Und das hat eine Ausnahme, die energetische Sanierung. Ja, weil das angeblich gesellschaftlich gewollt ist, darf die einfach so durchgeführt werden. Die Kosten werden dann anschließend auf den Mieter abgewälzt. Und das heißt, wir haben in Berlin Häuser, in denen Eigentümer ankündigen, durch die energetische Sanierung wird eure Wohnung um 9 Euro pro Quadratmeter steigen im Mietpreis. Ja, oder von, weiß nicht, bisher 700 Euro soll man dann 2300 oder 2400 Euro Miete zahlen. Und wenn Mieterinnen solche Schreiben bekommen, dann ist ein relativ nachvollziehbarer Reflex lange Zeit gewesen, dass man das Weite sucht. Dass man einfach sagt, so, also die spinnen doch völlig, also Miete kann sich doch nicht vervierfachen durch eine Maßnahme, die mir auch noch weniger Licht in die Wohnung bringt, die mir außer ein bisschen eingesparten Heizkosten überhaupt keinen sichtbaren Vorteil bringt in der Wohnqualität. Dafür soll man das 3- oder 4-fache zahlen. Nein, ich gehe. Und dieses Ich gehe funktioniert aber heute nicht mehr, weil es ja gar keine preiswerten Wohnungen mehr gibt. So, das heißt also, da sind Mieterinnen in einem großen Dilemma, weil sie sich nämlich diesen häufig schikanösen Strategien von Eigentümern unterwerfen müssen und langwierigen Gerichtsverhandlungen, vielleicht auch persönlichen Streitereien versuchen, für sich die Wohnsituation zu sichern. So, das ist das eine, also diese energetischen Sanierungen. Wir haben Fälle in Berlin, in denen solche Modernisierungsmaßnahmen angekündigt wurden. Die Mieter haben dann ganz klassisch bei ImmoScout ihr Wohnangebot Wohnsuche eingegeben, eine Wohnung gefunden, sind so schnell wie möglich ausgezogen, um diesen steigenden Kosten zu entgehen und haben dann vielleicht vergessen, diese Immobilienanfrage oder diese Suchanfrage bei ImmoScout abzumelden und sehen dann nach dem Umzug in die neue Wohnung, dass ihre Wohnung wieder angeboten wird. Und zwar ohne Sanierung, aber zum Neuvermietungspreis, der deutlich über der Altmiete lag. So, und man kann sich, das ist sozusagen offensichtlich das Vertragsrecht in Deutschland, für eine Kündigung des Vertrags, die unter falschen Voraussetzungen erfolgt ist, nicht wieder zurückklagen. Also diese Mieterinnen können jetzt nicht sagen, ich habe ja nur gekündigt, weil es diese Modernisierungsankündigung gab und weil die nicht stattgefunden hat, möchte ich zurück in meine Wohnung. Funktioniert nicht. Gekündigt ist gekündigt.
Also es ist ein bewusster Trick.
Das werden die Eigentümer so nicht zugeben, aber es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Fällen und Mieterorganisationen sprechen an der Stelle von fiktiven Modernisierungsankündigungen. Mhm. Ja, und die haben einen Zweck, diesen Mieterwechsel zu beschleunigen, um die sozusagen Erträge einer Neuvermietung tatsächlich zu kapitalisieren. Wo das auch nicht, also Fälle, wo sowas vielleicht nicht klappt oder Mieterinnen sich nicht sozusagen davon aus den Wohnungen verscheuchen lassen, bleibt vielen Eigentümern noch die Möglichkeit, die Wohnung umzuwandeln und in eine Eigentumswohnung und dann tatsächlich den Eigenbedarf anzukündigen. Ja, also bei einem normalen Verkauf einer Eigentumswohnung kauft ja der Käufer quasi den Mietvertrag mit und da gibt es sozusagen einen großen Bestandsschutz. Und der gilt aber nicht in dem Moment, wo ein Eigenbedarf eines nahen Verwandten des Eigentümers beispielsweise angekündigt wird. Und auch da beobachten wir, dass es eine Zunahme dieser Fälle gibt, in denen Eigenbedarfskündigungen stattfinden. Und die haben im Moment vor Gericht auch sozusagen große Chancen, dass sie tatsächlich durchkommen, selbst in völlig absurden Situationen. Also vor 2 Jahren dieser Fall durch die Presse gegangen, wo ein Oberarzt aus Hannover, der glaube ich in 2 oder 3 Kliniken gleichzeitig arbeitet, für seine sporadischen Besuche in Berlin, um hier eine Tochter aus der vorherigen Beziehung ab und zu treffen, einer Frau, die 20 oder 25 Jahre in der Wohnung gewohnt hat, gekündigt hat, weil er den Eigenbedarf hatte, also als Treffpunkt, weiß nicht, einmal im Monat, zweimal im Monat, man weiß es nicht genau. Ja, und selbst solche absurden Situationen des Eigenbedarfs sind von Gerichten sozusagen positiv entschieden worden für den Eigenbedarfskläger.
Bei Eigenbedarf kommt es auch häufig zu Räumungsklagen. Sie haben vor ein paar Tagen eine neue Studie zu Zwangsräumungen in Berlin vorgestellt. Interessant daran ist, dass die Zahl der Räumungsklagen in den vergangenen Jahren konstant bei 9.000 lag. Sie haben aber festgestellt, dass sich an der Zusammensetzung der Betroffenen etwas verändert hat.
Na, das sind genau solche Effekte, sodass wir Räumungsklagen in der Vergangenheit ganz klassisch ein Ergebnis von Mietrückständen waren, also dass Mieterinnen entweder selber nicht genügend Miete gezahlt haben oder, weiß nicht, mehrere Monate ausgesetzt haben oder dass es, was heute auch noch viel vorkommt, Unklarheiten gab über die Zuständigkeit des Jobcenters, Mieten zu bezahlen, also die das teilweise auch verschlampen oder die sozusagen Kostenübernahmeanträge nicht rechtzeitig bearbeiten. Und das, was wir sehen, ist an den Zahlen und auch an den Aussagen mit den vielen Experten, mit denen wir gesprochen haben, dass in den Aufwertungsgebieten die Anzahl von Räumungen, die nicht auf Mietrückstände zurückzuführen sind, ganz drastisch zugenommen haben. Ja, es gibt keine komplette Statistik darüber. Also Berlin ist eins der Bundesländer und auch eine der Städte, die sozusagen keine Wohnungsnotstatistik führt, aus gutem Grund, also weil das nämlich bedeuten würde, dass es einen amtlich festgestellten Handlungsbedarf in dem Bereich gibt. Und im Moment scheint die Strategie eher zu sein, also was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß. Und deshalb sozusagen mussten wir auch unsere Zahlen für die Studie sehr mühsam aus verschiedenen Anträgen und, glaube ich, noch nicht ganz offiziellen Datenquellen zusammensuchen. So. Und das ist eine Situation, die dringend geändert werden muss. Aber da sieht man schon, dass auch die Konsequenz, und das war das, was wir auch festgestellt haben, die Konsequenz, in der Möglichkeiten zu einer Räumung ausgenutzt werden, die ist ganz stark gestiegen. Also gerade im Vergleich zu Situationen vor 10 Jahren, als ein Großteil von Räumungsklagen im Prinzip mit so bezüglichen Mietschuldenübernahmen noch verhindert wurde oder dass quasi eine Einigung zwischen sozialen Trägern und dem Bezirksamt, Mieterinnen und Vermietern gab, um da eine Lösung zu finden. Das wird heute von Eigentümern, vor allen Dingen dort, wo es sehr hohe Neuvermietungsmieten gibt, ziemlich pauschal abgelehnt. Die haben gar kein Interesse daran, dass ihnen jemand den Mietrückstand ausgleicht, sondern die haben ein Interesse daran, dass man sozusagen möglichst schnell, wie auch die anderen Eigentümer, von denen wir schon gesprochen haben, diesen neuen Mietvertrag abschließt, um deutlich höhere Mieten zu kassieren.
Die Studie, von der wir sprechen, trägt den Titel Zwangsräumungen und die Krise des Hilfesystems. Einen Link zur Studie finden Sie auf unserer Homepage www.leitmedium.de.
Ja, wir haben jetzt ja viel über Berlin gesprochen. Wie ist das denn in anderen Städten in Deutschland?
Na, Berlin ist insofern eine Extremsituation, weil die Stadt von einem sehr entspannten Mietwohnungsmarkt in eine sehr, sehr hohe Ertragserwartung quasi in kurzer Zeit hineingewechselt ist. Und das, was ich jetzt beschrieben habe, also der Anreiz, tatsächlich einen Mietvertrag aufzulösen und einen neuen abzuschließen, der kommt ja daher, dass die Bestandsmieten und die Neuvermietungsmieten so eine große Lücke haben. Und das heißt, in Städten wie beispielsweise Frankfurt oder München oder teilweise auch in Hamburg, haben wir die Situation nicht so stark. Also da sind auch die Bestandsmieten schon sehr hoch. Das heißt, da ist es für vor allen Dingen Haushalte, die wenig Geld haben oder für alle, die auch nur ein durchschnittliches Einkommen erzielen, schwierig, schon seit vielen Jahren eine Wohnung zu finden. Aber diese ganz massiven Verdrängungsprozesse, die gibt es eigentlich nur da, wo im Prinzip der Wohnungsmarkt sozusagen von entspannt in hochdynamisch hineinwechselt. So. Und das gibt es in anderen Städten. In Köln haben wir teilweise so eine Situation in einzelnen Vierteln. In Hamburg gibt es das auch in einzelnen Quartieren. Aber so, dass es so ein flächendeckendes Phänomen ist, das erleben wir in Berlin im Moment am stärksten. So. Aber ich glaube, dass das letztendlich nicht dramatischer ist als sozusagen eine stabile Wohnungsnot für alle mit geringem Einkommen, wie wir das vielleicht in München haben.
Wie bewerten Sie denn die Situation in Teilen von Ostdeutschland? Das heißt, dass beispielsweise Erfurt, Jena und Leipzig einen großen Druck auf den Wohnungsmarkt inzwischen auch verspüren. Gibt es da Parallelen zur Entwicklung etwa in Berlin?
Na, natürlich Ostdeutschland auch nicht so eine sozusagen homogene Masse, sondern sozusagen sehr unterschiedliche Stadtentwicklungstendenzen von sozusagen Städten, die, weiß nicht, wie Halle auch weiter von Schrumpfungsdynamiken geprägt sind, in denen sozusagen eher Leerstand oder Desinvestition, also weiß nicht, das Verzicht auf Service, auf Instandhaltung das Problem für die Mieterin sind. Und wir haben eine ganze Reihe von Städten, in denen es jetzt schon sehr, sehr teuer ist. Also da gehören Jena dazu, wenn wir an Rostock denken, wo der Altstadtbereich, weil er auch sehr klein ist, weiß nicht, seit fast 10 Jahren zu den teuersten in Ostdeutschland gehört. Potsdam ist so eine Stadt, die, wenn es um die Neuvermietung geht, quasi Hartz-IV-frei wird. Und wir haben im Moment eine starke Veränderung auf dem Leipziger Wohnungsmarkt. Das ist ja eine Stadt, die, weiß nicht, ganz lange Armutshauptstadt Deutschlands war. Jetzt ist, glaube ich, so die rote Fähnchen an Duisburg weitergegeben oder zurückgegeben worden. Und gleichzeitig eine Stadt, die sehr, sehr viel Bevölkerungsverluste hat und großen Leerstand hatte. Und der braucht sich jetzt langsam auf, also weil es, glaube ich, die am schnellsten wachsende Großstadt in Deutschland ist. Also mit gigantisch großen Zuwachszahlen pro Jahr. 10.000 die pro Jahr. Also Berlin viel, viel größer. Da gibt es Wanderungsgewinne von 40.000. Also um das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Und das heißt, da sind, also wir wollen jetzt hier keine Immobilientipps geben, aber also das ist genau so ein Wohnungsmarkt, der aus einer sehr, sehr entspannten Situation, auch mieterfreundlichen Situation kommt, mit sehr geringen Bestandsmieten und schnellen und sich zuspitzendem Anstieg der Neuvermietungsmieten. So. Und da sind sicher ganz ähnliche Konflikte auch zu erwarten. Und das Gute ist, dass man da vielleicht das Beispiel aus Berlin inzwischen kennt und eben auch politisch oder auch von den sozialen Protestbewegungen her schneller aufmerksam wird auf diese Veränderung.
Wir hören uns mal an, mit welchen Instrumenten die Politik versucht, die Entwicklung einzudämmen und Druck vom Wohnungsmarkt zu nehmen.
Anfang März hat der Bundestag die Mietpreisbremse beschlossen. Sie soll verhindern, dass die Miete viel teurer wird, wenn ein Mieter umzieht und die Wohnung neu vermietet wird. Die Mietpreisbremse legt fest, dass die Miete dann nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Sie gilt nur für sogenannte angespannte Wohnungsmärkte. In Berlin hat zudem der Senat beschlossen, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in einigen Vierteln zu verbieten. Die sogenannte Umwandlungsverordnung gilt für 21 Milieuschutzgebiete mit 160.000 Wohnungen. Dazu an Sie die Frage. Was halten Sie von diesen Instrumenten, von den beiden?
Muss man, glaube ich, unterschiedlich bewerten. Also auch, weil das eine eine Bundes-, das andere eine landespolitische Entscheidung ist. Bei der Mietpreisbremse, die ist ja als sozusagen große sozialdemokratische Errungenschaft und Durchsetzen in der Großen Koalition nach außen vermittelt worden und ist in der Öffentlichkeit verkauft worden, als wir haben jetzt endlich eine Lösung für sozusagen so schnell steigenden Mieten und für die Wohnungsversorgung gefunden. Und dieses Setting, dass die Mietpreisbremse einen Beitrag zur sozialen Wohnraumversorgung leistet, das ist eine völlige Fehlinterpretation von dem, was da passiert. Also das ist sozusagen also ein reines Blendwerk. Aus einem Grund, weil die Eigentümerlobby über sozusagen die verschiedenen Gremien im Bundestag es geschafft hat, wesentliche Bestandteile von einer mietrechtlichen Regulierung herauszulösen. Also bei Neubau beispielsweise, bei umfassenden Modernisierungsmaßnahmen gilt die Mietpreisbremse nicht. Wir haben jetzt in den Berliner Beispielen schon gesehen, das sind aber genau die Fälle, in denen es die höchsten Mieten gibt und die auch den Strategien von vielen Eigentümern entsprechen. Und das Zweite ist ein systematischer Fehler bei der Konstruktion von Mietpreisbremse, dass nämlich gesagt wird, die Mieten sollen sich 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete orientieren. Und wenn wir jetzt sozusagen sehr naiv und vielleicht auch über den Daumen gepeilt nur davon ausgehen, dass die ortsübliche Vergleichsmiete ungefähr dem entspricht, was ein ortsüblich durchschnittliches Einkommen an Miete bereit ist, auszugeben, ja, weil es ja den Mietspiegel spiegeln soll, dann bedeutet das, die Mietpreisbremse ermöglicht Mietsteigerungen auf 10% über dem Durchschnittseinkommen. Und jetzt können wir sozusagen uns überlegen, wer davon profitiert, nämlich alle, die auch mehr als 10% vom Durchschnittseinkommen an Einkommen erzielen. Und die Wohnungsnot für diejenigen, die mehr als 10 oder 12 Euro pro Quadratmeter Miete bezahlen können, die ist relativ gering ausgeprägt. Also das Wohnungsproblem liegt ja bei denen, die wenig Geld haben, und die haben den starken Mangel, und für die bräuchte ich eigentlich ein Instrument, was ihnen hilft. So. Und deshalb ist das mehr oder weniger, das kann auch wahltaktisches Kalkül sein, so ein Mittelschichtsbefriedigungsmodell, was da entschieden wurde. Und das wird aber im Prinzip keine preiswerte Wohnung zusätzlich auf den Markt gebracht. Und wir haben eine ganze Reihe von Studien, die auch bundesweit, also das Pestel-Institut in Hannover und die Bertelsmann-Stiftung haben in den letzten Jahren Studien vorgelegt, wo im Prinzip deutlich wird, in allen Großstädten fehlen Tausende von diesen preiswerten Wohnungen, die für Leute mit einem unterdurchschnittlichen Einkommen bezahlt werden können. Die gibt es einfach nicht. Und die werden durch die Mietpreisbremse auch nicht neu geschaffen. Das ist das eine. Wenn wir über die Umwandlungsverordnung nachdenken, dann ist das sicher ein notwendiger Schritt, um tatsächlich in diesen Milieuschutzgebieten, aber richtigerweise auch schon gesagt, das sind 5-7% des sozusagen Berliner Wohnungsbestandes, die davon umfasst sind. Da wird tatsächlich die Umwandlung in Eigentumswohnungen erschwert. Also wird zumindest extra genehmigungspflichtig, kann dann eben von den Behörden auch abgelehnt werden. Und das kann einen Schutz für künftigen Entwicklungen bieten. Was wir im Moment uns haben beobachten, ist, dass ganz viele Eigentümer im Prinzip durch diese lange Debatte haben unglaublich viele Eigentümer die Anträge auf eine Umwandlung in Eigentumswohnungen gestellt. Also das heißt, für einen Großteil wird es gar nicht mehr greifen. Es ist eher ein Instrument, was auf die Zukunft gerichtet ist, aber den Druck, den es jetzt schon gibt, nicht weiter reduzieren kann. So, und was dazu kommt, und das ist bei ganz vielen städtebaurechtlichen, also so nennt man diese Instrumente, die mit den Milieuschutz-Sanierungsgebieten verbunden sind, Instrumenten zu tun hat, ist, dass es eigentlich eine sehr bequeme Art der politischen Einflussnahme für die städtische Ebene ist in Berlin, weil man nämlich Dinge beschließt und sagt, so, wir haben das beschlossen, also der Senat ist quasi entlastet von der Verantwortung, was zu machen, und alle Verantwortung, zum Beispiel eine Umwandlungsverordnung in den Milieuschutzgebieten durchzusetzen oder auch die Zweckentfremdungsverordnung durchzusetzen, wo es um die Ferienwohnung unter anderem geht. Die ganze Aufgabe, das zu machen, das wird auf die Bezirke abgewälzt. Die Bezirke, die jetzt schon zu wenig Personal haben, die auch in den nächsten Jahren weiter im Personal gekürzt werden. Und man kann sich sozusagen gut vorstellen, wie zahnlos solche Instrumente letztendlich sind, wenn es niemanden gibt, der die faktisch umsetzen wird.
Gibt es denn keinen politischen Willen, die Entwicklung zu beeinflussen?
Es gibt im Moment vor allen Dingen einen politischen Willen, zu demonstrieren, dass man alles macht, was man machen kann. Mhm. Das sagt jetzt also der Bürgermeister, das sagt der zuständige Senator, das sagen die Staatssekretäre im Moment. Also man hat die Sache eigentlich im Griff, man kann im Prinzip eine lange Liste ausrollen, was man alles an Instrumenten auf den Weg gebracht hat. Je genauer man aber hinschaut, umso sehr entpuppt sich das als eine Scheinpolitik. Also weil, weiß nicht, also Beispiel mit den Wohnungsbaugesellschaften, aus den Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaften zieht quasi niemand mehr aus. Also wer eine Wohnung in den kommunalen Unternehmen hat, der bleibt da, weil er zum vergleichbaren Preis keine andere Wohnung in Berlin finden wird. So, und insofern ist es extrem einfach, dass die Wohnungsbaugesellschaften sagen, bei einer Neuvermietung gehen wir einen Mietverzicht ein und vermieten vorrangig an Hartz-IV- oder WBS-Haushalte. Ja, wenn ich faktisch gar nicht mehr vermiete, weil niemand auszieht, dann kann ich auch so eine Kompromisse eingehen. Ja, und so ähnlich ist das mit vielen anderen Bereichen. Ja, dass es ein Förderprogramm gibt, wo, glaube ich, 60 Millionen pro Jahr ausgegeben werden sollen für einen neuen sozialen Wohnungsbau. Da werden je nach Programmvariation, die diskutiert wird, wahrscheinlich um die 1000 Wohnungen am Ende gebaut werden. Und das reicht nicht mal aus, um die Abgänge aus den alten sozialen Wohnungsbauprogrammen zu kompensieren. Das heißt, wir fördern jetzt wieder den sozialen Wohnungsbau und haben trotzdem am Ende des Jahres weniger Sozialwohnungen als am Anfang des Jahres. So, und das meine ich, dass das so Scheinpolitiken sind, oder wenn man es noch zuspitzter ausdrücken will, ist das eigentlich so eine Art Zombie-Politik, weil Instrumente, die es in der Vergangenheit gab, quasi wieder zum Leben erweckt werden, ohne ihnen aber die Ressourcen zu geben, tatsächlich lebendig zu sein. Also das sind so ein bisschen so die Untoten der Wohnungspolitik des vergangenen Jahrhunderts, also die jetzt, weiß nicht, aus der Tasche gezaubert werden, und um zu demonstrieren, dass man ganz viel macht. Ja. Und ich glaube, dass wir in Berlin immer noch sozusagen eine Regierungsmentalität, vielleicht sogar eine verallgemeinerbare Politikmentalität haben, die haushaltspolitischen Konsolidierungszwänge sozusagen an oberste Stelle stellt und sozusagen dem Sparzwang in dem hochverschuldeten Berlin die höchste Priorität in der Politikformulierung einräumt und Bewohner vertreten soll. Und das ist eine, glaube ich, eine viel tiefer gehende Diskussion, die da eigentlich notwendig ist, weil es eigentlich darum geht, so was sind überhaupt Prioritäten in der Politik? Wir können die Felder, weiß nicht, also entfernen wir uns jetzt ganz, ganz viel von Berlin und den Mieten, aber kann das im Prinzip, weiß nicht, bis zu diesen elendigen Debatten, die es jetzt in den letzten Tagen und Wochen gab, um die vielen Flüchtlingstote im Mittelmeer, also wo im Prinzip auch sozusagen die Relation von dem, was uns als Politik verkauft wird, völlig von sozusagen den moralischen Vorstellung von dem, was, also für das wir uns Politik wünschen, sich immer weiter entfernen. So, und diese sozusagen Rückkehr in eine Menschlichkeit oder in eine soziale Orientierung, in ein an, weiß nicht, meinetwegen einen dienenden Charakter der Politik für Menschenwürde und alles Mögliche. So, das ist eine Relation, die immer weiter verschwindet. So, und da ist eine große Diskussion notwendig. Mhm.